Deutschlandfunk Kultur heute.
Zu den nicht ganz unwichtigen Gepflogenheiten einer demokratischen Politikkultur gehört eine Kommunikation, die andere zu Wort kommen lässt und die eine Diversität von Meinungen akzeptiert. Joe Biden, seit gestern President-elect, will genau für diese Kultur stehen und wendet sich damit, ohne es explizit auszusprechen, gegen die Politik des noch amtierenden Präsidenten Donald Trump. So sehr er mit seiner Rede gestern einen Ausblick auf eine bessere Zukunft ohne Spaltung, ohne Dämonisierungen, ohne Hass geben wollte, so sehr wurde aber auch klar, dass vielleicht gar nicht er gewählt wurde, sondern Donald Trump abgewählt wurde. Die Präsidentschaft Donald Trumps und auch das Phänomen müssten als weltpolitisch paradigmatischer Ernstfall im Blick auf die langfristige Zukunft analysiert werden, so sagte es nach den Wahlen der seit 30 Jahren in den USA lebende Literaturwissenschaftler Hans-Ulrich Gumbrecht, emeritierter Stanford-Professor, mit dem ich kurz vor der Sendung sprechen konnte. Ob er denn schon Erkenntnisse für genau diese Analyse hat, habe ich ihn gefragt.
Das Problem ist, denke ich, tatsächlich ein Problem der Repräsentation. Also das ist ja das zentrale Element der demokratischen Politikformen, wie sie vor allem im 18. Jahrhundert entwickelt und dann erfunden und dann weiterentwickelt worden sind. Also dass sozusagen die aktive Politik die ganze Bevölkerung vertritt. Ich denke, es gibt weltweit Symptome dafür und vielleicht am intensivsten in den Vereinigten Staaten, dass große Teile der Bevölkerung sich nicht mehr repräsentiert fühlen, sich nicht mehr vertreten fühlen. Der implizite Vorwurf war immer, dass die typischen Politiker, die die Politik in die Hand genommen hatten, also was weiß ich, die Clintons, aber auch die Bush letztlich, obwohl das Trumps Partei war, eben in keiner Weise mehr mit breiten Bevölkerungsschichten verbunden sind.
Wobei Trump im Grunde genommen ja das Gleiche macht, indem er seine Familie mit einbezieht in die Politik. Also wenn es darum geht, so eine Art monarchische Herrschaft aufzubauen, da unterscheidet er sich ja nicht von den Clintons, von den Bushs.
Ja, das ist richtig. Aber Trump hat schon einen Ton, der ganz offenbar zwar keine Inhalte hat, also ich nenne das Resonanzkommunikation, aber sehr breiten Schichten in der Bevölkerung das Gefühl gibt, dass er auf sie hört, dass er ein Verständnis für ihre Probleme hat. Nicht? Also so ein unsinniger Satz wie Let's make America great again, also das MAGA. Gerade dadurch, dass der Satz nicht spezifiziert wird, was das denn heute heißen könnte, erreicht er bestimmte Gefühlslagen. Und ich denke, statt zu sagen, ja, also jeder, der Trump wählt, ist ein Faschist oder ein Rassist oder weiß der Teufel, sollte man sich fragen, was es denn ist, was diese Leute bewegt, also diese 70 Millionen Leute, die jetzt zum Beispiel bei uns Trump gewählt haben, und dass wir die Eliten der USA nicht erreichen. Und zweitens ist es möglicherweise so, dass also das Elitenwesen deutlicher ist, dass die meisten Leute, die an der Regierung partizipieren, tatsächlich an eine der Spitzenuniversitäten gegangen sind, eine bestimmte Ausbildung gehabt haben, die anderen nicht zusteht. Also das ist auch so, das kommt hinzu, nicht? Dieses Gefühl, dass es da eine Elite gibt, die nur noch sich selbst sehen kann, die nur noch ihre eigenen Anliegen und Bedürfnisse hat.
Wenn es um Fragen der Repräsentation geht, da würde ich doch ganz gerne auf die Rede von Joe Biden zu sprechen kommen, die immer wieder die Präambel der amerikanischen Verfassung zitiert hat, immer wieder mit den Worten "We the people", wir das Volk, begonnen hat. Wie würden Sie das bewerten?
Gut, ich meine, er hat das gesagt, was fast jeder Präsident außer Trump.
Was aber dieses Jahr vielleicht eine besondere Bedeutung dann
hat. Ja, sicher. Also wenn er President-elect ist. Ich will was Spezifisches sagen. Was ich bedeutend fand, dass es den einen Satz gab, wo er sagte, also er könne eher verstehen, dass fast die Hälfte der Wähler hätten President Trump, wie er gesagt hat, gewählt. Und die seien jetzt sicher enttäuscht und frustriert. Das kenne er auch. Wenn derjenige, den er gewählt habe, nicht das Amt bekommt oder wenn er nicht gewählt worden ist, dafür habe er Verständnis. Also dass es sozusagen nicht nur auf diesem sehr abstrakten Niveau geblieben ist, sondern dass es eine Hinwendung an diese Leute gegeben hat und gesagt hat, ich kann jetzt erstmal verstehen, dass ihr frustriert seid. Nicht? Ich bin nicht derjenige, den ihr gewählt habt. Das fand ich in einer gewissen Konkretheit positiv. Also das ist jetzt noch nicht die Lösung. Und die Lösung besteht darin, sich zu fragen, was ist es denn, was diese Leute so entfremdet hat von der Standardpolitik, die in Washington sich seit vielen Jahrzehnten ereignet und deren Teil natürlich Biden viel deutlicher ist als Trump. Aber diese erste Geste gestern, also diesen Satz, ja, dass er gesagt, also those who voted President Trump, this is almost half of the voters, so ungefähr hat er das gesagt. Diese Konkretheit hat mir gefallen.
Trotzdem könnte man vielleicht, um das nochmal so ein bisschen auseinander zu halten, sagen, dass das, was Joe Biden bis jetzt über die kommenden 4 Jahre gesagt hat, doch sehr stark auf einem repräsentativen Stil beruht, der vertraut ist in den westlichen Demokratien, auf Vernunft könnte man vielleicht sagen. Die Politik, für die Donald Trump steht, die hat vielleicht eher mit Affekten zu tun und vielleicht auch mit einem Begriff, mit dem Sie sich sehr viel beschäftigt haben, mit Intensität. Wie würden Sie das sehen?
Um Sie zu provozieren und die Hörer in Deutschland zu provozieren. Der Trump hat in dieser unglaublichen Pressekonferenz am Donnerstag, das war die letzte Pressekonferenz, die er bisher gegeben hat, da hat er von sich selbst, also oder von seiner Position, as the most inclusive movement geredet. Das ist natürlich, also wenn Sie jetzt von der Rhetorik ausgehen, die sich an Afroamerikaner wendet, und da muss man jetzt mal bei Kamala Harris noch dazu sagen, she's not only African American, but also Indian American und so weiter, trifft das nicht zu. Aber es ist doch so, wie Sie richtig formuliert haben, dass sozusagen auf einer Gefühlsbasis Trump einem großen Teil der Bevölkerung bei uns das Gefühl gegeben hat, dass sie wieder in die Politik eingeschlossen sind. Ja. Nicht aufgrund von rationalen Argumenten, nicht aufgrund dessen, was man ja weltweit vernünftigerweise und vor allem in Europa für guten politischen Stil hält. Aber ich denke, dass dies der Fall gewesen ist, sollte den zukünftigen Politikern bei uns und Politikern generell zu denken geben. Ja. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass sozusagen in der Zeit der elektronischen Kommunikation die Leute wie Sie und ich sozusagen irgendwie selbstverständlich behandelt, sagen eine Kälte in die Kommunikation der Gesellschaft eingezogen ist, die viele abstößt, die vielen das Gefühl gibt, abgehängt zu sein, obwohl sie vielleicht gar nicht finanziell abgehängt sind. Also ich hoffe, es ist klar, dass ich als amerikanischer Bürger auch heute am zweiten Tag, also noch in einer Euphorie darüber bin, dass Trump abgewählt worden ist, noch mehr als dass Biden gewählt worden ist. Aber jetzt sozusagen wieder zu der Agenda zurückzukehren und zu dem Stil zurückzukehren, der dazu geführt hat, dass so viele Leute glaubten, in Trump einen, sage ich jetzt mal nochmal zur Provokation, Heiland sehen zu müssen. Das sollten wir nicht so schnell vergessen.
Ich würde zum Schluss gerne, Herr Gumbrecht, auf Kamala Harris zu sprechen kommen, weil ich denke, wir sollten die doch bemerkenswerte Rede, die sie gehalten hat, vielleicht auch nicht unter den Tisch fallen lassen, denn sie hat tatsächlich auch mehr mit Emotionen gespielt. Sie hat versucht zu erklären, dass sie vielleicht auch ein Vorbild sein könnte für Mädchen mit afroamerikanischem Hintergrund, mit asiatischem Hintergrund, die denken, sie hätten keine Chance in dieser Gesellschaft. Was könnte Kamala Harris auch im Bezug darauf, dass Joe Biden gesagt hat, er sehe sich als Übergangspräsident, wie würden Sie Ihre Position bewerten?
Ja, also wiederum, damit es kein Missverständnis geht, fange ich damit an, dass ich sage, also dass meine Hoffnung ist, dass in 4 Jahren unsere Präsidentin Kamala Harris sein wird. Also wenn sie sich so entwickelt und zeigt als Politikerin, wie ich das voraussetze. Ich fand besonders schön an ihrer Rede gestern, dass über die Worte hinaus und noch vor den Worten ihr diese Freude anzusehen war. Ja, das war nicht nur die gekonnte politische Rede, das ist ja auch ganz gut, wenn man reden kann, sondern es gab da so einen Überschuss, einen Exzess an Freude und an Emotionen, die mir sehr gut gefallen hat. Aber Sie haben vielleicht bemerkt, auch aus Europa, dass die Demokraten Kamala Harris noch mehr aus dem Wahlkampf rausgehalten haben als Biden. Ja. Und ich denke, das hat damit zu tun, dass jemand wie Kamala Harris, ja und zum Teil zu Recht, eben von vielen Amerikanern als Teil dieser Elite wahrgenommen wird, zu der ich auch gehöre, also als ehemaliger Stanford-Professor, und der sozusagen von diesen Leuten, die irgendwo im Mittleren Westen wohnen und die jeden Tag, was weiß ich, ihre Arbeit tun und die beitragen zur Volkswirtschaft und so weiter, die für diese Leute nicht mehr erreichbar ist. Ja? Also es reicht nicht sozusagen, ein Quotenkandidatspolitiker zu sein. Das ist ganz toll, dass ihr Vater aus Jamaika, den ich übrigens ganz gut kenne, weil wir beide Stanford Emeriti sind, und ihre Mutter aus Südindien gekommen sind. Das ist ganz großartig, dass so jemand Vizepräsidentin werden kann und ich hoffe Präsidentin werden kann. Aber diese Boxes, die man so abhaken kann, sind nicht genug. Das sollten wir aus den 4 Jahren Trump gelernt haben.
Sagt der Literaturwissenschaftler Hans-Ulrich Gumbrecht, mit dem ich über den Zustand der Politikkultur in den USA gesprochen habe.